Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Versammlung heute Morgen und auch diese Versammlung unter ein Wort stellen, und zwar ein bekanntes Wort aus dem Philipperbrief, Philipper Kapitel 4, Vers 4, ganz einfach eigentlich zu merken. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und so dürfen wir uns auch heute, ja, in unserem Herrn Jesus Christus freuen und uns freuen auf sein Wort, auf das, was wir wieder von ihm hören dürfen, was er für uns und für seine ganze Schöpfung tut, getan hat und noch tun wird. Und ja, ich will heute mal mit den Bekanntgaben gleich anfangen. Die auf dich hoffen, Herr, Jahweh der Herrscher, lass nicht an mir zu Schanden werden, die dich suchen, Gott Israels. Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Gesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Als ich weinte und meine Seele fastete, da wurde es mir zu Schmähungen. Als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen zum Sprichwort. Die im Tor sitzen, reden über mich und die Spottlieder der Zecher. Ich aber richte mein Gebet an dich, Jahweh, zur Zeit des Wohlgefallens. Gott, nach der Größe deiner Gnade, erhöre mich durch die Treue deiner Hilfe. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich gerettet werden aus denen, die mich hassen, und aus den Wassertiefen. Lass die Flut des Wassers mich nicht fortschwemmen und die Tiefe mich nicht verschlingen und lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Erhöre mich, Jahweh, denn gut ist deine Gnade. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht. Denn ich bin bedrängt. Erhöre mich eilends. Ja, bis hierher mal. Es geht dann noch weiter. Aber da ist ja ein deutliches Bild auf unseren Herrn Jesus Christus zu erkennen, wie er, wo er im Totenreich war, dann zu seinem Vater geschrien hat. Und wir wissen ja auch, sein Vater hat ihn ja erhöht. Er hört und erhöht und dann hinauf, ja, gesetzt neben sich zu Rechten. Und er durfte dann, ja, neben ihm sitzen bis auf den heutigen Tag. Er hat ihn über alles erhöht. Und genau das sind ja die Bilder, die so wertvoll uns hier dann gemacht werden, wenn wir hineinschauen in das, was eigentlich dann auch in unserem Herrn Jesus Christus in dieser Zeit, wo er im Totenreich war, wie sehr ihn das bedrängt, bedrückt hat, dass die Schmähungen derer, die eigentlich ja gegen seinen Vater sind, dass die auf ihn gefallen sind, dass er im Eifer um das Haus seines Vaters da jetzt ja letztendlich das tragen muss und dass er unschuldig eigentlich in dieser Bedrängnis drinnen sitzt, in diesem Totenreich jetzt ist, aber mit einem wunderbaren Ziel, weil wir haben es ja gestern gehört, nur so konnte der Loskauf, die Versöhnung des ganzen Alls mit Gott, aber aus der Hand Satans, der ja dem das ja untergeordnet ist, dann bewerkstelligt werden. Und so heißt es ja auch hier im Vers 5, was ich nicht geraubt habe, das soll ich dann erstatten. Das ist ja dieser entscheidende Vers auch. Ja, wir wollen zusammen stille werden und beten. Ja, lieber Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, wir danken dir und loben dich von ganzem Herzen, dass, wenn wir hineinschauen in dein Wort, dass du uns diese großen Tiefen und Weiten deines Wortes aufschließt, dass wir hineinschauen dürfen, wie groß deine Liebe zu uns Menschen, zu deiner ganzen Schöpfung ist, dass du deinen einzig gezeugten Sohn ja geschickt hast, dass er diese ganze Schöpfung loskauft und zurückbringt ins Vaterhaus. Vater, wir können dich darüber immer nur wieder anbeten und dir von ganzem Herzen danken. Und dir, Herr Jesus Christus, für deinen Gehorsam, für diesen Weg, der dich alles gekostet hat, dich immer wieder nur anbeten und dich preisen darüber und auch dir danken, dass du diesen Weg gegangen bist. Und wenn wir hier diese Verse lesen, dann sehen wir, dann kriegen wir ein Gespür dafür, ja, wie arg und wie schlimm es gewesen ist für dich, verlassen zu sein vom Vater, getrennt zu sein, im Totenreich zu sein, ja, im Schlamm, in den Wassern, Ja, und diese ganze geballte Feindesmacht um sich herum zu sehen. Und du hast zum Vater dann gebetet und er hat dich am dritten Tag dann herausgerissen aus diesem Totenreich und auferweckt, weil keine Schuld an dir zu finden war. Und du hast dich selbst zur Sünde gemacht für uns. Du bist zur Schlange geworden. Du hast dich, ja, gleich gemacht mit uns, die wir die Strafe hätten tragen sollen. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass wir jetzt Erstlinge sein dürfen, die diese Vergebung der Sünde erfahren dürfen, dass du dich für uns dahin gegeben hast, dass wir durch diesen Glauben, den du gehabt hast, den du uns jetzt auch schenkst, gerechtfertigt sein dürfen, lieber Herr Jesus Christus. Und wir danken dir aber auch, dass wir wissen dürfen, dass, auch wenn wir jetzt wenige nur sind, dass das nicht alles ist, sondern dass du ein Werk vollbracht hast, das so weit reicht, dass einmal jedes Geschöpf, das einmal über diese Erde gegangen ist, damit hineingenommen sein wird. Und dass du dieses ganze All versöhnen wirst, ja, eigentlich schon versöhnt hast, aber es sich auswirken wird, bis auch der Letzte es annehmen durfte und annehmen konnte. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Gemeinschaft haben dürfen und in dein Wort blicken dürfen und auch heute wieder lernen dürfen, ja, wie der Hiob diese Dinge schon viele hundert und tausend Jahre davor, bevor das geschehen ist, abgeschattet hat, dein Wesen abschatten durfte, obwohl er vielleicht gar nichts davon wusste. Aber doch am Schluss durfte er sagen, er hat Gott mehr erkannt als er davor. Und auch das mögest du uns heute schenken, dass wir dich mehr erkennen, dass wir dir gleichgestaltet werden können durch den Geist, der in uns wirksam sein darf. Schenk dazu uns jetzt ja einfach die Freude an deinem Wort und auch unserem lieben Bruder Albrecht die Gnade zum Reden. Wir wollen dir aber auch jetzt unsere Kinder anbefehlen in den Kinderstunden nebenan und dir einfach danken, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, sie auch im Wort zu unterweisen, dass sie jetzt schon in jungen Jahren dein Wort hören können und es lieb gewinnen können. Und du wirst die Frucht, die gestreut wird, auch aufgehen lassen zu dem Zeitpunkt, den du dir vorgenommen hast. Ja, Vater, und wir wollen dir aber auch unser Land anbefehlen, wenn wir hinausschauen in die Entwicklungen, in der sich dieses Land gerade befindet. Ja, so mögen wir erschrecken und wir sind ratlos, wir bekommen vielleicht auch Angst. Aber Vater, schenk uns den Blick auf dich, dass wir wissen dürfen, es kommt nur das, es geschieht nur das, was du möchtest. Und wir wissen, dass du treu bist, dass du jeden Einzelnen hindurchtragen wirst, auch wenn die Zeiten schwieriger werden. Wir wollen dich bitten, dass da, wo es noch sein kann, wo du noch nicht Verstockung oder sonstige Dinge verordnet hast, dass da Menschen, die in Verantwortung sind, noch nach deinem geoffenbarten Willen handeln können. Vater, hab du Dank, dass wir da ruhig werden dürfen darüber, weil du diese ganze Welt in deiner Hand hältst. Und das wirkt sich dann auch aus bis hinein in unser ganz persönliches Leben. Und so segne du jetzt diese Versammlung. Ja, wir wollen ja aber auch die Geschwister anbefehlen, die jetzt nicht da sein können, weil sie krank sind, weil sie verhindert sind. Ja, durch den Geist dürfen wir mit ihnen verbunden sein und wir befehlen sie dir an. Ja, so hab du jetzt Lob, Preis und Dank. Amen. Amen. Wir wollen noch ein Lied singen, und zwar das Lied 914. Wir singen alle vier Strophen. Lied 914, alle vier Strophen.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, Rosi und ich freuen uns sehr, dass wir in eurer Mitte da sein dürfen und dass ihr uns so herzlich empfangen habt. Und wir freuen uns vor allem, dass wir Gemeinschaft unter dem Wort haben dürfen. Wir sind am Buch Hiob und haben gestern Abend schon angefangen, darüber nachzusinnen, wo im Leben Hiobs eine Darstellung ist auf den Christus hin. Das Ausgangswort für diese Betrachtungsweise, die finden wir beim Herrn Jesus selber. Und zwar in Johannes 5, Vers 39. Bevor ich das lese, fällt mir gerade ein, ich habe noch Grüße vergessen auszurichten von unserer Hausgemeinde und da vor allem von Hermann und Ursel, wer die kennt. Ja, und dann noch von Ruth und Volkart. Ja, die Ruth hat dieser Tage angerufen und lässt alle Geschwister in München herzlich grüßen. Ja, jetzt zurück zu Johannes 5. Da gibt's ja die Auseinandersetzung, die sich gegründet hat auf die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, wo der Herr Jesus verrückterweise am Sabbat aus Sicht der Pharisäer jemand geheilt hat, und das durfte ja nach ihrem Verständnis des Gesetzes nicht sein. Und unter anderem sagte Herr Jesus dort: Erforschet die Schriften, Johannes 5, 39, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das heißt, der Blickwinkel der Pharisäer war egozentrisch. Ja, und er hat versucht, sie dahin zu bringen, dass sie das Originalverständnis des Gesetzes, zu was es gegeben wurde von Gott, über die Engel, ja, dass sie das erfassen. Und das war ja auch der Dienst des Johannes des Täufers, Israel wieder zur Buße, das heißt zur Umkehr von einem falschen Verständnis der Gottesoffenbarung durch Mose und die Propheten, wieder dahin zurückzubringen. Hätten sie sich zurückbringen lassen, dann hätten sie natürlich nach dem geoffenbarten Willen Gottes eben den Christus auch erkannt. Nur weil sie das nicht getan haben, weil sie eben sich nicht unter die Predigt des Johannes gestellt haben, deshalb war ihnen auch der Zugang zu dem Herrn Jesus verschlossen. Wir wissen, dass es natürlich auch noch einen geheimen Willen Gottes gab, ja, der bestand ja darin, dass er durch den Ungehorsam Israels, sowohl Israel wie auch die Nationen, ja die ganze Schöpfung, durch das Erlösungswerk des Christus freikauft. Aber das entschuldet natürlich Israel nicht. Ja, der Ungehorsam ist da und darüber müssen sie auch einmal, und sie werden auch einmal Buße tun nach dem Zeugnis der Schrift. Wenn wir dieses Wort jetzt zugrunde legen, dass die ganze Schrift von Christus zeugt, ja, dann müssen wir, nachdem wir sozusagen das Alte Testament mal wörtlich gelesen haben, in dem buchstäblich wörtlichen Sinne, dann in einer nächsten Betrachtungsebene eben nach dem Christus suchen. Und zwangsläufig muss sein Leben, sein Erlösungsbuch, damit auch im Buch Hiob sichtbar werden. Das war die Argumentation. Natürlich geschieht es als Schattenrisse oder Schattenbilder, so wie der Hebräerbriefschreiber uns erklärt, Hebräer 8, Vers 4 und 5, das haben wir gestern schon gelesen, aber für die Geschwister, die gestern nicht da waren, muss ich wenigstens drei Stellen noch lesen, damit sie auf der gleichen Schiene mitfahren können. Und zwar sagt Hebräerbriefschreiber 8, 4 bis 5, wenn er, das ist Christus, nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, welche dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, gleich wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten, damals in der Wüste. Und siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, was dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Das heißt, alles, was mit dem Gesetz und mit dem ganzen Opferdienst, was damit zu tun hat, hat letztlich alles ein Hinweis, eine Darstellung des Erlösungswerkes des Christus. In Hebräer 10, Vers 1 lesen wir deshalb weiter zu diesem Thema, Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Wir sehen also auch hier wieder, Hebräerbriefschreiber versucht, denen, die ganz speziell aus dieser Priesterschaft an Christus gläubig geworden waren, versucht er klarzumachen, dass der Dienst Moses und der Opferdienst durch den Dienst des Christus abgelöst wird und damit vorbei ist. Ja, das ist das eigentlich das Hauptthema des Hebräerbriefs. Paulus redet auch über diese Zusammenhänge in Kolosser 2, 16 und 17. Er sagt dort, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Das sind alles Bezeichnungen, die mit dem israelitischen Ritual nach der Ordnung Moses zu tun haben. Er sagt, die Gemeinde hat damit nichts zu tun, gar nichts, ja. Und sie hat auch nicht das Recht, selber Gesetze aufzustellen, ja, um jetzt ein Pendant zu schaffen, einen Ersatz für das, was abgelöst wurde. Und jetzt sagt er weiter in Vers 17, alle diese Dinge, die sind ein Schatten der zukünftigen Dinge, der Körper aber ist Christus. Das heißt, es gibt in dem, was uns der alte Bund bezeugt, Ordnungen, wie das Gesetz vom Sinai, Vorgänge, Handlungen, ja auch Personen in Abschnitten ihres Lebens, die jeweils Schattenrisse von dem Christus Gottes sind. Gottes Licht beleuchtet also seinen Sohn und dann wirft der Sohn einen Schatten auf der Erde und er wirft einen Schatten in die Gesetzesordnungen, sodass wir darin dann den Christus finden. Weil das, was da geschrieben steht, was da gelebt wurde, teilweise von Auserwählten Gottes im Alten Testament, das ist eben ein Schattenriss von dem Christus und von Teilen seines Wirkens, seines Handelns, seines Erlösungswerks. Und der Schatten, der entsteht dann an den entsprechenden Vorgängen, Personen oder Ordnungen, die nun als dunkle Angelegenheiten, wie der Arthur Muhl gerne dazu sagte, in unseren vom Geist erleuchteten Herzensaugen erscheinen. Das heißt, wenn das Licht Gottes auf deinen Sohn fällt und dann auf die Dinge des alten Bundes, dann reflektiert es in unserem erleuchteten Sinn als Schattenriss des Christus. Ja, wer den Geist Gottes nicht hat, der kann das nicht sehen. Der sagt, es ist lauter Krieg und Elend und Jammer und lauter Knechtschaft und sowas. Und der wie der David sagen kann, ich schaue Wunder in deinem Gesetz, ja, der kann dann schauen, was tatsächlich hinter all diesem steht. Und darum wollen wir uns das jetzt ein wenig zu Gemüte führen, auch heute Morgen wieder. Eine wichtige Tatsache muss ich allerdings noch nennen, und zwar die, dass ein Schattenriss nie exakt das Original abbildet, ja, sondern eben nur die Umrisse. Ja. Das heißt, das, was zwischen den Umrissen ist, ist natürlich weiter dunkel. Ich erkenne aber trotzdem an dem Umriss, wer gemeint ist. Ja. Und darum geht's. Und deshalb sind auch die Schattenrisse unterschiedlich scharf und unterschiedlich dargestellt in den verschiedenen Personen. Wir waren gestern in Hiob Kapitel 6 stehen geblieben und ich will dort fortfahren und auf die Verse 15 und 21 aufmerksam machen. Wir lesen aber die ganze Schilderung in 15 bis 21. Und da beklagt sich der Hiob, indem er dort sagt, meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, welche hinschwinden, welche trübe sind von Eis, in die der Schnee sich birgt zur Zeit, wenn sie erwärmt werden, versiegen sie. Wenn es heiß wird, sind sie von ihrer Stelle verschwunden oder erloschen. Es schlängeln sich die Pfade ihres Laufes, ziehen hinauf in die Öde und verlieren sich. Es blickten hin die Karawanen Themas, die Reisezüge Shebas hofften auf sie. Sie wurden beschämt, weil sie auf sie vertraut hatten. Sie kamen hin und wurden zu Schanden. Denn jetzt seid ihr zu nichts geworden. Ihr säet einen Schrecken und fürchtet euch. Das war der Vorwurf an seine Freunde. Hier nimmt das Bild eines Wadi, so nennt man ja diese Sorte Flüsse im Orient, ja, die nur zu bestimmten Zeiten, nämlich bei Schneeschmelze oder Regenzeit, Wasser führen, bis dann die Hitze kommt und sie dann ausgetrocknet werden. Und man kann nur noch an bestimmten Merkmalen feststellen, ach ja, da ist mal Wasser gelaufen. Ja, oder da läuft normalerweise Wasser, wenn es genügend hat, aber sonst ist er trocken. Wenn sich jemand jetzt erinnert und sagt, ja, da ist ja Wasser gelaufen, also laufe ich mal da entlang, vielleicht finde ich das, dann wird er keines finden. Und so vergleicht jetzt Hiob seine Brüder, die nur zur Stange halten, wenn alles glatt läuft, wenn so lange Wasser da ist im Wadi. Und jetzt, da Hiob in Not ist und es zunächst keine Erklärung gibt, schrecken sie zurück und sichern sich dann mit ihren Reden ab. Hier denkt man spontan an Judas, was ganz sicher stimmt. Jedoch hat sich leider nicht nur er als trügerisch erwiesen. Schon in Johannes 1,11 lesen wir, er kam in das ihm eigene, nämlich zu seinem Volk. Und die eigenen, seine Brüder nach dem Fleisch, nahmen ihn nicht an. Josef haben sie einst nach Ägypten verkauft und erst in der großen Hungersnot doch vor ihrem Bruder niederfallen müssen, um zu überleben. Und genau das hatten sie ja vehement von sich gewiesen, als er noch bei seinem Vater 17-jährig von seinen Träumen erzählte. Ja? Nebenbei ein gewaltiger und klarer Schattenriss für die Zurechtbringung Israels am Ende des Äons, wenn ihr Messias wiederkommt. Auch er wird erst beim zweiten Mal erkannt und akzeptiert, wenn dann die Bedrängnis am Ende der Tage über sie kommt. Der Mose musste ihretwegen fliehen und als Ergebnis durften sie weiter 40 Jahre Ziegel brennen. Ja, als der Mose zum ersten Mal aufgetreten ist, wurde er abgelehnt. Ja, kostete 40 Jahre. Und jetzt sind es 2 Tage geworden, ja, die sind bald voll, seit der Messias das erste Mal abgelehnt wurde. Und nach den 2 Tagen, sagt der Hosea, werden sie wieder belebt. Weiter lesen wir schon ganz zu Anfang des Dienstes unseres Herrn und jetzt kommt die Darstellung, die Hiob hier in seinen Worten praktisch niedergelegt hat, die wir in dem Leben Jesu finden. Ganz zu Anfang deines Dienstes hat der Herr Jesus in der Synagoge gesprochen, wo der Mensch mit der verdorrten Hand war unter den Hörenden. Und es war natürlich Sabbat, weil nur am Sabbat kommt man in der Synagoge zusammen. Wir lesen Markus 3, 1 bis 5. Und er ging wieder um in die Synagoge und es war da selbst ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, auf dass sie ihn anklagen möchten. Das heißt, sie warten auf ein gutes Werk des Herrn Jesus, um ihm daraus einen Strick zu drehen. Und genau das ist das Trügerische, was der Hiob auch erkannt hat, ja, in seiner Lebenssituation. Ja. Solange alles in Ordnung war, hat er wunderschöne Freunde gehabt. Ja. Und die sind dann auch 7 Tage da gesessen, haben geweint und keinen Ton geredet. Das muss man den Leuten auch einmal zugutehalten. Aber dann haben sie angefangen, aus ihrer Erfahrung zu reden. Und dann wurde es trügerisch. Und genau das Gleiche sehen wir jetzt hier. Sie wollten ihn anklagen. Vers 3 stehen wir jetzt. Und er, Christus, spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, stehe auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, an den Sabbaten Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Leben zu retten oder zu töten. Sie aber schwiegen. Warum haben sie denn geschwiegen? Die wollten ja nichts Gutes sehen. Ja? Sie wollten ja eine Handhabe für eine Anklage. Und ihr Schweigen hat sie jetzt verraten, ohne dass sie das wollten. Er aber blickte auf sie mit Zorn, Vers 5, betrübt über die Verstockung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und jetzt kommt das Trügerische zum Vorschein in Vers 6. Und die Pharisäer gingen alsbald hinaus und hielten mit den Herodianern, die sie eigentlich hassten bis aufs Blut, ja, das waren ja die Besatzer, ja, oder es war die lange Hand der Besatzer, sie hielten mit den Herodianern Rat wider ihn, wie sie ihn umbrächten. Das ist genau das Trügerische. Der Herr hat unzählbar viel Gutes getan, ungeschickterweise am Sabbat. In den allermeisten Fällen, die allermeisten Heilungsgeschichten, die wir vom Herrn Jesus haben, die sind am Sabbat passiert. Ja, warum denn? Die Heilungen des Herrn Jesus am Sabbat zeugen alle ausnahmslos von dem großen, heute nicht mehr allzu fernen Sabbat, an dem ganz Israel gerettet werden wird. Das ist der Hintergrund. Hosea sagt in Kapitel 6, er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben und am 3. Tage uns aufrichten. Trotzdem wollen die, welche ihn eigentlich zuerst hätten erkennen müssen, ihn töten, wegen ihrer eigenen Fehlinterpretation des Gesetzes Moses, das die sie jedoch für absolut gesetzt haben. So sind sie ihrem Messias in den Rücken gefallen, erwiesen sich als trügerisch. Und schließlich erinnern wir uns an seine Jünger. Er sagte zu ihnen noch relativ früh in seinem Dienst, nach der Speisung der 5000, nachdem viele seiner Jünger weggegangen waren, wegen seiner harten Worte. Johannes 6, Vers 70, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die 12 auserwählt, und einer von euch ist ein Teufel? Auch da, im engsten Kreis der Jünger, gab es jemanden, der sich trügerisch erwies. Und kurz vor seiner Gefangennahme sagt er in Johannes 13, 18, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber auf dass die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wieder mich erhoben. Psalm 41, 9 steht es, auch ein messianischer Psalm. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin. Und in Psalm 41, 9, da lesen wir, selbst der Mann meines Friedens oder mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. Neben dieser Stelle gibt es noch eine weitere in dem Zusammenhang, in Psalm 55, 12 bis 14. Dort sagt der Prophet David, denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen, nicht mein Hasser ist es, der wider mich großgetan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir trauten Umgang miteinander pflegten und zusammen in das Haus Gottes wandelten mit der Menge. Schließlich haben ihn ja alle seine Jünger verlassen. Also, als es dann darum ging, dass er verurteilt werden sollte bei der Gefangennahme. Und der Herr Jesus sagt zu ihnen in Matthäus 26, 31 bis 34. Jesus spricht zu ihnen, Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Aber der Herr rechnet ihnen das Böse nicht zu. Denn er fügt in Vers 32 hinzu, nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Auch da wieder wunderbar, der Jesus wusste, was passiert, er ist ganz bewusst diesen Weg gegangen und er hat ihnen die Übertretung nicht zugerechnet. Sollen wir hier Steine werfen? Ich glaube, das wäre nicht gut. Denn auch jeder von uns wird solches schon erlebt haben, dass er einmal seinen Herrn verleugnet hat und sich dadurch auch trügerisch erwies. Ja, passiert mir auch immer wieder. Und wenn es nur dadurch geschieht, dass ich in irgendeiner Sache das Handtuch werfe und sage, es hat doch alles keinen Wert, ja, das wird nichts mehr mit mir oder mit dem oder mit der, ja, was wir so manchmal für Gedanken haben. Und schon haben wir unseren Herrn verleugnet, weil der genau das Gegenteil sagt. Der sagt, ich bringe euch dahin, wo ich euch haben muss. Und wenn es auf Wegen geht, die ich nicht verstehe, ja, wo ich sage, wie kann das passieren, dass es so und so läuft? Und da möchte ich auf ein Wort in 1. Korinther 4 aufmerksam machen, was die Beurteilung unseres eigenen, auch des Weges unserer Geschwister im Glauben und auch dessen, was um uns geschieht, ja, was da ein wichtiger Hintergrund ist. Vers 5 in 1. Korinther 4. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch erstens das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Da wird also dann nicht kaputt gemacht, ja, oder was auch immer, gestraft, sondern wenn offenbar wird, welchen Einfluss die Finsternis auf unser Leben haben durfte, Klammer auf, Hiob, Klammer zu, Satan, ja, Einfluss auf Hiobs Leben, wenn dann die Ratschläge der Herzen offenbar werden, denn wir wissen ja nicht, wenn wir mit jemand reden, ob das, was derjenige sagt, wirklich das ist, was er in seinem Herzen denkt. Wenn die beiden Sachen offenbar werden, erst dann kann man ein Leben oder ein Stück eines Lebens aus göttlicher Sicht richtig beurteilen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir vor allem auch im Umgang in der Gemeinde und unter anderem deshalb sagt Paulus, dass wir uns einander in Liebe ertragen sollen, ja müssen, weil der Herr das ja auch macht. Ja. Aus diesem Grund müssen wir mit unserer Beurteilung einfach vorsichtig sein. Und daran denken, ja, dass genau dieses Wort geschrieben steht und dass der Herr dann am Ende der Sache ja ganz anders urteilt, wie wir das im Augenblick tun. Nicht? Selbst wenn Teile unserer Beurteilung richtig wären, aber ein ganzes Bild kriegen wir hier auf der Erde nicht zusammen. Das müssen wir einfach zugeben. Ja? Und wenn wir das tun, dann liegen wir göttlich richtig. Wir gehen jetzt nach Hiob 6, Vers 24 und 25. Da geht es um die Frage der Rechtmäßigkeit des Tadels und der Zurechtweisung durch seine Freunde. Und er sagt jetzt dazu: Belehret mich und ich will schweigen und gebt mir zu erkennen, worin ich geirrt habe. Das heißt, der Hiob war sich bewusst, er hat sich in dem Vorfeld, ja, seiner Führung, war er sich keiner Schuld bewusst. Ja. Und jetzt sagt er weiter: Wie eindringlich sind richtige Worte, aber was tadelt, der von euch kommt? Der Hiob hat also gemerkt, dass die Beurteilung seiner Freunde nicht stimmen kann, nicht auf seine Situation. Das hat er gemerkt. Er wusste das nicht sicher, aber er hat es gemerkt. Und es kommt immer wieder in seinen Reden ganz klar zum Ausdruck. Auch da werden wir im Leben Jesu fündig. Zu Kapitel 1 und 2 hatten wir schon die Stellen der Sinnlosigkeit unseres Herrn gesehen, aus Johannes 8, 2. Korinther 5 und 1. Petrus 2. Nun einige Vorwürfe, die den Anschuldigungen der Freunde Hiobs gleichkommen. Und dazu noch ein klarstellendes Wort: Wir müssen den Freunden zugutehalten, dass sie über die Vorgänge in der unsichtbaren Welt keine Information hatten und nur von dem aus beurteilen konnten, was sie selber bisher in ihrem Leben erlebt haben. Ja? Und diese Beurteilung, die kann man ja nicht völlig für falsch erklären, denn es waren ja Beobachtungen, die sie gemacht haben. Ja? Sie haben Gesetzlose gesehen, die am Ende doch nichts davon hatten, dass sie einen gesetzlosen Weg gegangen sind. Und jetzt haben sie geschlossen: Wenn also jetzt jemand bestraft wird, in meinen Augen, ja, dann muss er irgendwas verbrochen haben. Das war aber jetzt im Falle Hiobs nicht so. Und Gott hatte ganz klar in Kapitel 2, 3 gesagt: Satan hat mich, du hast mich, sagt er zum Satan, angereizt, den Hiob ohne Ursache zu verschlingen. Das wussten aber die Freunde nicht. Und deshalb konnten sie mit ihrem Urteil nur falsch liegen. Gott musste aber das ertragen, weil er durfte ja dem Hiob oder auch den Freunden nicht verraten, was er mit dem Satan abgesprochen hatte. Weil sonst hätte der Satan gesagt: Siehst, ich habe doch recht gehabt. Du hast ihm gesagt und jetzt hält er deshalb still. Ja, so wie der Satan zuerst mal den Vorwurf gebracht hat: Ja, du hast ihn ja, er ist der reichste Mann in seiner Gegend, der sitzt im Tor, ja, und alle Leute horchen auf ihn, was man lesen kann. Ja, und du hast ihn eingezäunt, das heißt, ich kann ja gar nicht ran an den. Aber pass mal auf, wenn du den Zaun wegmachst und nicht an den ran lässt, dann wird er umfallen. Das war das Argument. Wenn jetzt Gott verraten hätte, dass er, um zu beweisen, dass es nicht so ist, den Hiob in diese Situation gebracht hätte, dann hätte das Zeugnis keinen Wert gehabt. Und jetzt hat Gott es sogar noch so hingekriegt, dass es nicht nur um dieses Zeugnis an Satan und die ganzen Leute, die in der Ratsversammlung standen, ging, sondern dass er auch noch aus dem Leben seines Sohnes auf der Erde einiges zur Darstellung bringen konnte, indem er eben den Hiob so behandelt hat, ohne dass er dafür schuldig war. Ja, das ist der Punkt. Und das ist das Gewaltige an dem Buch. Deshalb sind es nicht nur 3 Kapitel, sondern 42. Ja, und die Menge dieser Kapitel, die muss uns schon klar machen, da geht es um was ganz, ganz Wichtiges. Sonst hätte sich der Herr nicht so viel Platz genommen in der Schrift, das zu verhandeln. Auch wenn das Buch zugegebenermaßen schwierig ist und ich habe auch noch nicht alles verstanden, was da drin steht. Ja. Aber wenigstens dürfen wir einige rote Linien sehen. So geht es uns so wie den Freunden auch mit unseren Beurteilungen, solange wir noch auf der Erde leben. Ich denke, dass dieser Bereich zu dem gehört, was der Herr am Richterstuhl des Christus einmal gerade bügeln muss. Und darauf freue ich mich, ja. Denn keiner kann von sich sagen, und ich am allerwenigsten, dass ich komplett super, mit vollem Überblick, ja, von hier hinübergehe, ja, wenn der Herr mich seinerzeit dann wegnimmt. Und dann war alles hier auf der Erde wunderbar und klar. Bin überzeugt, dass er mir an manchen Stellen meines Lebens da oben sagen muss, du, an der Stelle habe ich so gemeint und du so. Ja, und ich habe es da so gemeint und du so. Also muss doch da was zurechtgerückt werden. Und ist das nicht was kolossal Erfreuendes? Wir brauchen also nicht mit Angst dahin gucken. Ja? Selbst wenn da manches Beklemmende womöglich sein wird, ja, bis wir dann völlig tadellos dann praktisch sind, ja, dem Geist nach sind wir es ja schon, aber praktisch eben nicht. Ja, da muss manches noch zurechtgebogen werden in meiner Erkenntnis. Und es kommt ja dann Lob, sagt der Paulus in 1. Korinther 4 raus, insgesamt in Summe Lob. Ja, also darf ich mich freuen, auch wenn ich dann ein gewisses Gericht an mir erfahre, dass ich korrigiert werden muss in der Sicht, die ich so auf der Erde an den Tag gelegt habe manches Mal. Und es geht jedem so, aber trotzdem dürfen wir uns daran freuen, dass es so kommt. Dass etwa wie viele Obersten den Herrn als von Gott gesandt erkannten und auch anerkannten, das beweist Nikodemus in seiner Anrede in Johannes 3, 1 und 2. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen. Und das dürfen wir dem Mann auch wirklich abnehmen, der hat es auch so gesehen. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Trotz der Tatsache, dass etliche von den Pharisäern immer wieder gesagt hat, ja, der tut es, der treibt zum Beispiel die Dämonen aus im Namen der Obersten der Dämonen. Es waren aber nicht alle Pharisäer von diesem Schlag. Es gab auch eben solche, die der Nikodemus hier in seiner Anrede bei dem Nachtgespräch verwendet. Trotzdem ist die Beurteilung mindestens schon sehr früh im Dienst unseres Herrn umgekippt in eine offene Anschuldigung, wie bei den Freunden Hiobs. Ihre ersten Entgegnungen waren noch etwas zaghafter, aber später kamen sehr harte Vorwürfe und sie bestanden darauf, dass Hiobs Sünde Ursache für sein Leiden war. Wir lesen einige Beispiele von dem, was sie dem Herrn angehängt haben. Als eines Tages das Dach abgedeckt wurde, um einen Gelähmten vor den Herrn zu bringen, da lesen wir in Markus 2, 6 bis 8. Etliche aber von den Schriftgelehrten saßen daselbst und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser also? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer, Gott? Und alsbald erkannte Jesus in seinem Geiste, dass sie also bei sich überlegten. Und er sprach zu ihnen, was überleget ihr dies in eurem Herzen? Was im Herzen ausgesprochen ist, macht dich und mich verantwortlich vor Gott und dem Herrn Christus Jesus. Hier offenbart der Herr die Anschuldigung seiner Gegner, den frommen Experten. Eigenartig aus der Geschichte des Götzendienstes Israels absolut logisch und einleuchtend ist, dass der Herr Jesus viele Dämonen und unreine Geister ausgetrieben hat, die von Menschen und von dem Land Israel Besitz ergriffen hatten. Und darum im Markus-Evangelium ab Vers Kapitel 1, 21 treibt der Herr als seine erste Tat nach seiner Versuchung durch Satan einen unreinen Geist aus. Und dieser offenbarte ihn sofort als den Heiligen Gottes. Ich lese Markus 1, 23 bis 26. Und es war ein Mensch in der Synagoge mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf und sprach, lass ab. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesu Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr vor ihm aus. Nach Kapitel 1, 39 trieb er in ganz Galiläa Dämonen aus. Und diese Vollmacht schrieben die Obersten Israels der Tatsache zu, dass er in der Kraft Baal-Zebubs, Belzebub heißt eigentlich Baal-Zebub, und es war der Gott von Ekron damals im Alten Testament. Er würde in dessen Auftrag, nämlich des Obersten der Dämonen, handeln. Ja, dass er selber einen Dämon habe. Wie paradox. Und dabei ist doch auch dieses Rettungshandeln des Sohnes Gottes wieder ein Zeichen seiner Messianität, die wir gleich sehen werden. Die Obersten des Volkes bezeugen hier, ohne dass es ihnen bewusst war, dass sie unter der Herrschaft der Kosmokratoren unter Finsternis waren und in ihrem Sinne handelten. In Johannes 8, 47 bis 48, da sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern, beziehungsweise sogar zu Jüngern, die ihm geglaubt haben, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum höret ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Und außerdem sagten sie das auch von Johannes dem Täufer. Matthäus 11, 18 lesen wir, denn Johannes ist gekommen, er aß, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Ja, eine Anschuldigung, die gar nicht gestimmt hat. Matthäus 9, 34, die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Matthäus 12, 24 bis 28, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als in der Kraft Baal-Zebubs, des Obersten der Dämonen. Und wenn ich in der Kraft des Belzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also die Königsherrschaft Gottes zu euch hingekommen. Das heißt, dieses Reinigen des Landes und der Menschen von der Dämonie, von der Herrschaft der Kosmokratoren, das war ein Zeichen seiner Messianität. Und die Pharisäer haben es genau umgedreht in der Bedeutung. In Lukas 11, der Parallelstelle, lesen wir in Vers 20, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also die Königsherrschaft Gottes auf euch gekommen. Dem Herrn Jesus wird also genau das, was seine Messianität nachweist, als Sünde, als vom Teufel stammen vorgeworfen. Die Konsequenz, unter der ganz Israel bis heute leidet, steht wenige Verse später da, in Lukas 11, Vers 24. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter Ruhe suchend. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von dem ich ausgegangen bin. Und genau das ist Israels Los bis zum heutigen Tag. Ja. Der Herr Jesus war zwar da, hat das Land und viele Menschen von der Dämonie gereinigt. Und was ist passiert? Weil sie ihn nicht angenommen haben, sind die Dämonen alle zurückgekehrt, ja, und haben das Land wieder unter die Knechtschaft gebracht bis zum heutigen Tag. Und die Auseinandersetzung Israels mit seinen Nachbarn hängt mit diesem Problem zusammen. Weil das, was da passiert, das ist nicht mehr rational erklärbar. Nicht durch Psychologie, sondern nur dadurch, dass dort Herrschaft von der unsichtbaren Welt ausgeübt wird auf die Menschen. Wir gehen zurück zu Hiob und noch zu Kapitel 9, Vers 17. Da spricht der Hiob von seinem Gott. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt ohne Ursache. Gott hat, der Hiob hat also erkannt, es ist Gott, der seine Wunden mehrt. Ja, Gott hat ihn in diese Situation gebracht. Das ist auch genauso wichtig erkannt. Auch dieser Vers stimmt exakt auf unseren Herrn, denn er wurde von seinem Vater zur Sünde gemacht, ohne Ursache. Ja? Im Herrn Jesus war keine Ursache, ihn zur Sünde des Kosmos zu machen, sondern eben in dem Abfall seiner Geschöpfe. Ja? Und so, jetzt, so hat Gott ihn jetzt unschuldigerweise so behandelt, als ob er der Auslöser für das Böse gewesen wäre. Er wurde, wie er selber dem Nikodemus erklärt, als Schlange auf den Pfahl erhöht. Ja? Wenn er als Schlange dahin gebracht wurde, dann bedeutete das, dass er als Schlange betrachtet wurde. Ja? Das ist der Hintergrund, das hatten wir gestern schon gesehen. Jetzt Kapitel 13 im Hiob-Buch, Vers 24. Ich lese 23 und 24. Wie viele Missetaten und Sünden habe ich, sagt Hiob zu seinem Gott. Lass mich meine Übertretung und meine Sünde wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Genau das hat der Herr Jesus erfahren. Es waren ihm so gut wie alle Feind, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Vers Kapitel 19, 11, da sagt Hiob wieder von seinem Gott, und seinen Zorn ließ er wieder mich entbrennen und achtete mich seinen Feinden gleich. Wer ist denn ein Stück des Zornes Gottes? Das ist doch der Satan. Ja? Gott benutzt ja den Satan auch als Gerichtsmittel. Und genau das war ja passiert. Der Satan hat gesagt, lass mich mal an den Rand. Und Gott hat gesagt, jawohl, ich lass dich ran. Aber dem Hiob gegenüber, haben wir gestern gesehen, ist immer Gott aufgetreten. Er hat nie gesagt, ich habe dem Satan erlaubt, ja, dich in diese Situation zu bringen. Sondern der Hiob hat ganz klar von seinem Gott dieses Elend angenommen. Und Gott war es auch letztlich, ja, der das getan hat und der auch die Verantwortung übernommen hat für das, was dem Hiob passiert. Aber sagen durfte er es ihm natürlich nicht. Haben wir schon gesehen. Die Aussage in Hiob 13, 24, die ist ähnlich wie Kapitel 9, Vers 17 und beschreiben die Situation, die der Herr Jesus am Kreuz erlebte. Dort hing er als Geschöpf Gottes, als Mensch beladen mit der Sünde des ganzen Kosmos. Als Gott der Allmächtige, der mit der Sünde nicht Gemeinschaft pflegen kann, musste er seinen Sohn als Geschöpf dem Fleisch nach aus der Linie Adams in dieser Stunde verlassen. Er musste ihn als Feind behandeln. Wir erinnern uns hier noch einmal an die Worte des Herrn an Nikodemus. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Der Herr Jesus hing als Schlange, als zum Feind, zur Sünde gemacht am Hals. Und darum rief er ihn als solcher, auf dem die ganze Sünde des Kosmos lastete, in Matthäus 27, Vers 46, die Worte aus, die wir da lesen. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dasselbe bezeugt auch Markus 15, 34. Er hing aber gleichzeitig als Sohn seines Vaters, der von keiner Sünde wusste und keine getan hatte, am Kreuz. Ja? Steht, es sind zwei Ebenen, wie man den Kreuzestod Jesu betrachten muss. Einerseits war er aus der Linie Adam, dem Fleisch nach, ein Adams Nachkomme, ja, und auf ihm lastete zusätzlich zur Sünde gemacht die ganze Schuld des adamitischen Geschlechtes und auch der unsichtbaren Welt auf ihm als Geschöpf. Aber er war auch Sohn seines Vaters und er hatte keine Sünde getan, ja, und hat mit keiner Sünde sich eingelassen. Das waren die zwei Seiten seiner Person. Einmal der Mensch, einmal der reine Gottessohn. Und als Sohn sagt er deshalb, wie das uns der Lukas bezeugt, in Lukas 23, 46. Und Jesus rief auf mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ja? Das heißt, er hat also auf der einen Seite als Geschöpf die Gottesferne erlebt und sagt deshalb: Mein Gott, als Geschöpf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf der anderen Seite sagte er aber auch: Vater, als der Sohn seines Vaters, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ja. Wunderschön, diese zwei Ebenen das mal zu sehen. Und der Sohn Gottes übergibt seinem Geist den Vater. Johannes sagt dazu in Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das heißt, der Herr Jesus muss die Vollmacht besessen haben, den Sterbezeitpunkt selber zu bestimmen. Er übergab den Geist. Der wird nicht von ihm genommen. Er war ja schuldlos eigentlich. Ja, deshalb konnte er selber bestimmen. Wir lesen gleich, warum ich zu der Überzeugung komme. Ich bitte euch, prüft es einfach mal nach an der Schrift, ob es sich also verhält. Johannes 10, Vers 17 und 18, da sagt der Herr Jesus, und es ist interessant, wenn man das Johannesevangelium liest, stellt man fest, dass der Herr Jesus dort als jemand dargestellt hat, der in der absoluten Vollmacht gehandelt hat. Alles, was wir im Johannesevangelium lesen, zeugt von der absoluten Vollmacht, mit der Herr Jesus gehandelt hat. In anderen Evangelien ist es anders. Dort wird er mehr als der Leidende, als der Knecht gezeichnet, ja, zum Beispiel bei Markus. Jetzt Johannes 10, 17 und 18. Er sagt dort: Darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele lasse, auf dass ich sie wieder nehme. Wer hat seine Seele gelassen? Der Sohn. Wer hatte die Vollmacht, sie wiederzunehmen? Der Sohn. Auf, dass ich sie wiedernehme. Und jetzt sagt er weiter: Niemand nimmt sie von mir, sondern ich lasse sie von mir selbst. Ich habe Vollmacht, sie zu lassen, und habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Deshalb lesen wir auch: Er übergab seinen Geist. Weil wenn er total passiv gewesen wäre, dann hätte er Johannes 10, 17 und 18 nicht sagen können. Er hat ja auch, wenn wir die Gefangennahme Jesu lesen im Johannesevangelium, da kommen die Pharisäer und da sagt er zu denen: Wen suchet ihr? Und da sagen sie: Jesus von Nazareth. Was antwortet er? Das bin ich. Was passiert? Die fallen alle um. Und dann lässt er sich von denen abführen. Warum? Weil er wusste, steht auch da, dass seine Stunde gekommen war. Und dann hat er sich übergeben. In allen anderen Situationen, wo es praktisch um sein Leben ging, nach dem Fleische, da ist er souverän weggelaufen. Ja, ob das der Sturm war, ob sie da wo sind, steinigen wollten und so weiter, ist immer wütend durchgegangen. Aber als seine Stunde gekommen war, hat er sich selber in dieses Gericht gegeben. Und das ist kostbar. Ja. Wunderbar. Unser Herr Jesus hat sich selber aktiv in die Hand der Finsternis gegeben. Er sagt darum bei der Gefangennahme zu denen, die in den Garten mit Judas gekommen waren, in Lukas 22, 52, 53 folgendes. Jesus sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die wieder ihn gekommen waren. Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Und jetzt kommt die Erklärung. Aber dies ist eure Stunde und die Vollmacht der Finsternis. Ja. Jetzt war die Stunde da und jetzt hat er sich der Finsternis ausgeliefert. In Jesaja 53, 12 lesen wir genau das schon vor Prophezeit. Ja, wir lesen dort, dass er seine Seele in den Tod hinausgeschüttet hat. Er hat es gemacht. Niemand konnte sie ihm entreißen. Ganz gewaltig, und wir sehen auch in der Pfingstrede von Petrus in Apostelgeschichte 2, dass der Petrus dort sagt, dass die Finsternis ihn nicht halten konnte. Ja, warum denn? Ja, weil in seiner Person, er war wohlbeladen mit der ganzen Schuld des Kosmos, aber er selber, seine Seele war rein. Und deshalb konnte sie von der Finsternis nicht gehalten werden. Und deshalb konnte er souverän wieder auferstehen. Ja. Das ist ganz gewaltig. Wir erkennen daran, es war wirklich ein schon in Maria von Gottes Geist gezeugter Sohn Gottes, des Menschen. Er wurde nicht erst bei der Taufe im Jordan, noch einer wie wir, in denen Gott zu seinem Zeitpunkt seinen Sohn geoffenbarte und wir ab diesem Zeitpunkt echte Söhne Gottes unseres Vaters geworden sind. Er war das schon in der Maria. Deshalb heißt es ja auch, er wäre einer, der durch Geist gezeugt ist in ihr. Nun Kapitel 16 in Hiob. Dort steht Vers 9. Hiob sieht sich von Gott als Feind behandelt, eine weitere Parallele zu dem, was wir eben bei Kapitel 13, 24 sahen. Vers 10. Ihr Maul haben sie wieder mich aufgesperrt, mit Hohn meine Backen geschlagen. Allzumal verstärken sie sich wieder nicht. Und das finden wir zweimal beim Herrn Jesus während seiner Verhöre und als er am Holz hing. Wir lesen das bei Johannes und Markus, zuvor aber eine weitere Verheißung auf den Christus. In Micha 4, Vers 14 finden wir: Nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stabe schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Also wir sehen, dieser Schlag auf den Backen des Herrn Jesus beim Hiob, und wir sehen es prophezeit bei Micha zum Beispiel. Ein weiteres Zeugnis von Daniel, dem man auch in seiner Unsträflichkeit einen Strick gedreht hatte. Daniel 6, Vers 5. Da suchten die Vorsteher und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel von Seiten der Verwaltung zu finden. Aber sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Handlung finden, weil er treu war und kein Vergehen, keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurde. Da sprachen diese Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Es sei denn, dass wir in dem Gesetz seines Gottes einen gegen ihn finden. Mit solchen Versuchen hatte der Herr Jesus ständig zu kämpfen. Und wir sehen, in dieser Situation war der Daniel auch ein Vorbild auf den Christus. Ja? Denn der Daniel, der hatte in der Verwaltung des Königs, da war nichts zu suchen. Man konnte ihn nur in Bezug auf seine Beziehung mit seinem Gott einen Strick drehen. Und genau das haben die Pharisäer bei dem Herrn Jesus auch gemacht. Sie mussten zugeben sogar, ja, sagt der Nikodemus, der macht ja nur gute Sachen und die er macht, die kann er nur deshalb machen, weil Gott mit ihm ist. Und trotzdem wollen sie ihn umbringen. Ja, genau das Gleiche. Insbesondere waren ja die Heilungen am Sabbat ein Stein des Anstoßes. Ein weiteres Beispiel ist der Ausruf der Juden bei Pilatus in Johannes 19,7. Genau wie beim Daniel. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Ja? Sie haben also praktisch das Gesetz Gottes, das den Messias eigentlich so scharf zeichnet, dass man das gar nicht übersehen kann, verwendet, um ihn damit umzubringen. Vollkommen schizophren, ja, eigentlich. Der Herr war geboren unter Gesetz und wurde beschnitten und er hat es auch nicht übertreten. Denn sonst wäre ja wirklich schuldig geworden und hätte den Tod verdient. Hätte nicht der Herr Jesus als der Schatten, als das Original des Schattenrittes sich ohne weiteres in das Heiligtum des Tempels begeben können oder gar ins Allerheiligste. Natürlich hätte er das können, aber dann hätte er den Pharisäern ja einen Anklagegrund geliefert. Das hat er gar nicht gemacht, ja? Sondern er hat nur Gutes getan. Denn wer ein Gebot übertritt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig, sagt der Jakobus in Kapitel 2, Vers 10. Und in Galater 5, Vers 3 lesen wir von Paulus, dass wenn jemand ein Gebot übertritt, dann ist er des ganzen Gesetzes schuldig. Also hat der Herr Jesus nie irgendein Gebot übertreten. Und trotzdem haben sie gesagt, wir haben ein Gesetz, nachdem muss er sterben. Nun zu den Worten aus dem Evangelium von Johannes in Kapitel 18, was ich vorher angekündigt hatte. Der Hohepriester nun fragte Jesum über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu dem Kosmos geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesu einen Backenstreich und sagte: Antwortest du also dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Ja, der Herr Jesus hat sich absolut richtig verteidigt. Er hat zwar die Anschuldigung entgegengenommen, er hat sich auch schlagen lassen, aber hat danach gesagt: Hey Freunde, das geht eigentlich so nicht. Was ihr da macht, das ist nicht einmal nach eurem Gesetz erlaubt. Das hat der Herr Jesus durchaus gemacht. Das heißt, wir als Gotteskinder müssen nicht einfach immer alles hinnehmen und sagen: Herr, das ist uns halt auferlegt. Natürlich, ertragen sollen wir so manches. Ja, und wissen, das hat der Herr uns auferlegt. Aber Unrecht dürfen wir trotzdem Unrecht nennen. Paulus in Philippi genau das Gleiche. Ja. Als sie ihn nachher abschieben wollen, sagt er: Du kannst jetzt verschwinden und so weiter. Und dann sagt der Paulus: Moment mal, bei den Römern geht es nicht. Ich bin Römer. Und ich will, dass ihr mich jetzt, da ich unschuldigerweise eingelocht habt, geschlagen habt, dass ihr mich offiziell rehabilitiert. Hat der Paulus verlangt. Und das haben sie auch gemacht. Aber ertragen hat er vorher die Schläge, ohne sich zu wehren. Ja, das sind so Beispiele, wo wir selber persönlich daraus lernen können. nach Johannes 19, 1 bis 3, haben sie dann noch einmal geschlagen. Das kann man dort nachlesen. Und in Markus 15, 29 bis 32, ich bin gleich fertig, keine Angst. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten: Ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Gleicherweise spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuze, auf das wir sehen und glauben. Was sollen wir aber? Glauben ohne zu sehen. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und der nächste Vers hier ist symbolträchtig. Ja? Denn das geschah ab dem Jahr 70 buchstäblich über Israel. Und die Finsternis, die hält heute noch an. Bevor die 2 Zeugen auftreten, ist auch nicht mit einer Änderung der Situation Israels geistlicherweise zu rechnen. Wenn wir von den messianischen Juden mal absehen. Wir lesen jetzt noch in Kapitel 42, Vers 11 im Hiob-Buch. Wir waren ja davon ausgegangen, dass Gott all dieses Übel über den Hiob gebracht hat, so wie später Gott das Übel über den Sohn gebracht hat, ja, um dadurch eine Rettung zu erwirken. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten. Und sie aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn über all das Unglück, welches Jahwe über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm ein jeder eine Kesita und einem jeder einen goldenen Ring. Und genauso hat sich der Herr Jesus in die Hände Satans übergeben. Johannes 10 haben wir das gesehen, als er in den Tod ging. Denn der Satan hat ja die Macht über den Tod. Hebräer 2. Tod und Satan konnten ihn aber nicht halten. Warum? Weil er eben als ein Reiner gestorben ist. Seine Seele war rein, keine Sünde getan. In Apostelgeschichte 2, die Stelle, die ich vorhin schon genannt hatte, diesem übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben gehalten wurde. Und genau diese Dinge sind in dem Schattenbild durch Hiob dargestellt. Und das ist kostbar und anbetungswürdig. Und deshalb wollen wir auch für unser Leben immer wieder versuchen, dran zu denken, ja, wenn wir in Situationen kommen, die wir nicht erklären können, wo wir auch keine Schuld an uns selber finden, ja, dass wir dann sagen, okay, ich will das jetzt annehmen, wer weiß, was der Herr dadurch nicht alles bewirkt. Das werde ich dann sehen, wenn das Wort in 1. Korinther 4 dann in Erfüllung geht, das uns der Paulus hinterlassen hat. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank für dein Wort, dass du in einer unendlichen Fülle uns solche Zusammenhänge zeigst, wo wir jetzt heute Morgen und gestern einen Anfang machen durften, hineinzuschauen in diese Herrlichkeiten. Und du siehst auch, Herr, dass das sehr leicht ist, darüber zu reden, solange es einem gut geht. Und so möchtest du es schenken, dass wir das in unserem Herzen verinnerlichen, dass wir es in unseren Gedanken einüben, Und wenn dann solche Nöte kommen oder jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht schon da sind, wo er sich fragt, ja, wieso trifft mich denn das und warum geht es nicht weg und warum ist es schon so lange so, dass der dann zur Ruhe kommen darf darüber und sagen, ja, es geht mir eben so wie dem Hiob oder wie dem David oder wie dir, Herr Jesus Christus, selber auf der Erde. Und dass wir dann uns daran erinnern, dass daraus etwas ganz Kostbares werden wird, was du uns in deinem Wort bezeugst. Hab Dank, dass du die nötigen Kräfte gibst und dass du uns erinnerst an das, was wir gelesen haben in deinem Wort. Und so preisen wir dich. Möchte ich ganz herzlich bitten für die Geschwister, die jetzt auch vielleicht unter uns sind mit ihren Nöten, dass du ihnen Mut machst und dass dein Wort sie immer wieder aufrichtet und ausrichtet, sodass sie hinausschauen dürfen, dir entgegen in dein Angesicht. Amen.
Ja, Dank sei unserem Gott und Vater für sein Wort, das wir jetzt heute Vormittag hören durften. Und möge er das, was sein Geist in uns groß gemacht hat, fest werden lassen in unseren Herzen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen, und zwar das Lied 723. Das hat 3 Strophen und die singen wir alle. 723. Albrecht, liebe Rosi, noch einmal ganz herzlichen Dank für euer Kommen. Nehmt liebe Grüße mit nach Hause und seid unserem treuen Herrn anbefohlen für eure Heimfahrt auch. Und schließen möchte ich unsere Versammlung mit einem Wort aus dem 2. Thessalonicher. Diesmal finde ich schneller. Kapitel 2, Vers 15. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen oder man kann auch sagen, die Belehrungen, die Unterweisungen, das, was wir gehört haben, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. In diesem Sinne seid unserem treuen Vater für die kommende Woche alle anbefohlen.